Radio SRF. Echo der Zeit. Die Agenten lesen mit. Der US-Geheimdienst hört nicht nur Telefone ab, er spioniert auch bei Google und Co. Wir sprechen mit der Sicherheitsexpertin. BlackRock verdient mit. Der weltgrößte Vermögensverwalter ist an allen wichtigen Schweizer Firmen beteiligt. Wir hören den Chef des Finanzgiganten. Und unser Schwerpunkt zum Tätertät der Politgiganten. US-Präsident Obama und Chinas starker Mann Xi Jinping machen Beziehungspflege. Wir analysieren das Verhältnis und den chinesischen Traum. Ich träume in chinesischen Betten den amerikanischen Traum, sagt dieser Blogger. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Es wird immer klarer, wie gierig nach Daten der US-amerikanische Geheimdienst ist. Nicht nur von einem Telefonanbieter, auch von den weltgrößten Internetfirmen sollen Unmengen an Daten geflossen sein. Massimo Agostinis.
Nicht nur wer mit wem telefoniert, weiß der US-Inlandgeheimdienst NSA. Laut neuesten Medienberichten sollen Google, Skype, Microsoft, Apple und weitere der NSA gar direkten Zugang zu ihren Rechnern mit E-Mails, Fotos und Kontaktdaten ihrer Kunden gewähren. Die betroffenen Firmen dementieren oder schweigen. Mit der Auswertung dieser enormen Datenflut soll es dem Geheimdienst NSA und dem FBI möglich sein, den Aufenthalt von verdächtigen Personen über lange Zeiträume festzustellen und deren Netzwerk auszukundschaften. Der Geheimdienst bestätigt unterdessen die Berichte, betont aber, man habe bloß Nicht-Amerikaner überwacht. Das wird von amerikanischen Medien in Zweifel gezogen. Es besteht der Verdacht, dass NSA und FBI Zugriff auf die Daten von Kunden der Internetfirmen in der ganzen Welt haben. Das gigantische Überwachungssystem, so ein hoher Geheimdienstchef, diene zur Abwehr von terroristischen Attacken. Es existiere seit 2007 und sei geheim gehalten worden. Damals verabschiedete das US-Parlament ein Gesetz, das den nun bekannt gewordenen massiven Zugriff auf den Datenverkehr summarisch erlaubt. Anonyme Regierungssprecher weisen deshalb darauf hin, dass die Datensammlung völlig legal sei. Laut der New York Times liefert das Überwachungssystem aufgrund der Datenauswertung von Google und Co. unterdessen den größten Anteil zum täglichen Geheimdienstbriefing für US-Präsident Barack Obama.
Wie die Sicherheitsexpertin die neuen Enthüllungen zum US-amerikanischen Datensammeln sieht, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Ueli Zindl.
Paaren mit Erbkrankheiten in der Familiengeschichte soll es bei einer künstlichen Befruchtung künftig erlaubt sein, die Embryos genetisch untersuchen zu lassen. Damit könnte vermieden werden, dass Embryos mit schweren Erbkrankheiten eingepflanzt werden. In diesen Grenzen will der Bundesrat die sogenannte Präimplantationsdiagnostik PID neu zulassen. Zudem sollen bei künstlichen Befruchtungen nicht mehr alle lebensfähigen Embryos eingepflanzt werden müssen, um Mehrlingsschwangerschaften zu verhindern. Einer dieser Embryos könnte sofort eingesetzt und die weiteren für einen späteren Versuch eingefroren und aufbewahrt werden. Da diese Änderungen eine Lockerung des betreffenden Artikels in der Bundesverfassung bedingen, wird es darüber eine Volksabstimmung geben. Das Bundesamt für Migration muss seine Sicht auf die Menschenrechtslage in der Türkei anpassen. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts können Misshandlungen durch staatliche Sicherheitskräfte nach wie vor nicht ausgeschlossen werden. Das Bundesamt hatte vor 2 Jahren das Asylgesuch eines Kurden aus der Türkei abgewiesen. Dessen Angaben, er sei von der Polizei bedroht und geschlagen worden, hatte das Amt als unglaubhaft erachtet. Wegen der problematischen Menschenrechtslage in der Türkei hieß das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde des Kurden gut und wies das BFM an, ihm Asyl zu gewähren. Eine Einbürgerung darf in der Schweiz nicht grundsätzlich verwehrt werden, weil eine Person geistig behindert ist. Das hat das Bundesgericht entschieden. Dem Entscheid zufolge hatte die Gemeindeversammlung im thurgauischen Amriswil eine junge Frau aus Serbien diskriminiert. Deren Einbürgerungsgesuch wurde 2011 abgelehnt mit der Begründung, sie würde gar nicht verstehen, worum es geht. Die sogenannte Stromeffizienzinitiative ist formell zustande gekommen. Laut der Bundeskanzlei sind über 109.000 gültige Unterschriften gesammelt worden. Die Initiative will, dass im Jahr 2035 der jährliche Stromverbrauch in der Schweiz das Niveau von 2011 nicht übersteigt. Zu den Initianten gehören Politiker von links bis rechts sowie Vertreter der Wirtschaft von Umweltverbänden. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Mai gestiegen. Laut dem Arbeitsministerium betrug die Quote 7,6%. Im April lag sie noch bei 7,5%. Die Behörde gibt weiter bekannt, dass die US-Wirtschaft im Mai 175.000 neue Stellen geschaffen hat. In Syrien dürfte die Hälfte der Bevölkerung bis Ende dieses Jahres von Nothilfe abhängig sein. Das sind über 10 Millionen Menschen. Diese Zahl hat das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge bekannt gegeben. Um diesen Menschen in Syrien selber und den Flüchtlingen im Ausland helfen zu können, lancierte die UNO einen Hilfsappell im Umfang von gut 5 Milliarden Dollar. Die Schweiz stellt für Notleidenden im Syrien-Konflikt weitere 20 Millionen Franken bereit, wie das Außendepartement mitteilte. In Frankreich ist der frühere sozialistische Premierminister Pierre Mauroy 84-jährig gestorben. Das teilte Außenminister Laurent Fabius mit. Mauroy war von 1981 bis 1984 unter dem damaligen Präsidenten Mitterrand französischer Regierungschef. Während 28 Jahren war er Stadtpräsident von Lille im Norden Frankreichs. Nord- und Südkorea haben sich weiter angenähert. Gestern schon hatte Nordkorea Gespräche angeboten und heute nun kommt aus Südkorea die Meldung, die ständige Telekommunikationsverbindung zwischen den beiden Ländern stehe wieder. Über diese Leitung habe der Süden dem Norden zugesagt, an den Gesprächen teilzunehmen. Nordkorea hatte die sogenannte Rotkreuzleitung vor 3 Monaten gekappt, aus Protest gegen ein südkoreanisch-amerikanisches Manöver. Beim Tennis French Open in Paris ist Rafael Nadal im Finale. Der Spanier hat gegen den Serben Novak Djokovic in 5 Sätzen gewonnen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.785 Punkten plus 2,1%. In New York steht der Jones Index bei 15.221 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 23,78 gehandelt, der Dollar zu 93,62 Rappen. Das Wetter, am Samstag meist sonnig, gegen Abend zunächst in den Bergen Schauer oder Gewitter, in der Nacht zum Sonntag verbreitet heftige Gewitter bei rund 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die US-Geheimdienste wollen jeden und jede überwachen, wieso der neueste Skandal unsere Expertin so gar nicht überrascht. Barack Obama und Xi Jinping wollen Freunde werden. Was dafür spricht, was dagegen und wieso viele Chinesen amerikanisch träumen. Unser Schwerpunkt. Wir werden Embryonen testen, sowieso, wieso manche Ärzte nichts halten von strengen Regelungen bei vorgeburtlichen Gentests. Ist BlackRock unheimlich? Die Frage zum weltgrößten Vermögensverwalter. Ist Pakistan unheimlich? Ach was, die Antwort des Schriftstellers Muhsin Hamid.
Pakistan is a very good story to scare people with.
Pakistan ist einfach sehr geeignet, um Leute zu erschrecken. Und?
Es ist noch genial, das Gefühl, das man hat, wenn es hindurch noch ein bisschen zusätzlichen Antrieb gibt. Das ist also ganz toll.
Toll kann aber schnell zu tollkühn werden, wieso es immer mehr Unfälle mit E-Bikes gibt. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter srf.ch. Sie haben ein E-Mail-Konto bei Google, eine Facebook-Seite oder ein Benutzerkonto bei Apple. Dann kann es sein, dass der amerikanische Geheimdienst NSA auch bei Ihnen mitliest. Nachdem der britische Guardian bekannt gemacht hat, dass die NSA Telefondaten von Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern sammelt, hat er heute nachgedoppelt. Ein durchgesickertes Geheimdokument zeigt, dass die NSA offenbar direkten Zugriff auf die Server der amerikanischen Internetgiganten hat. Christina Schori-Liang ist Politologin am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Ich habe sie gefragt, überrascht sie die Dimension dieses Datenskandals?
I'm not very surprised by the dimensions of this news because if you look at in the intelligence community in historically the United States since 9/11.
Ich bin nicht sehr überrascht von dieser Neuigkeit, denn seit dem 11. September 2001 investieren die Vereinigten Staaten enorm viel Geld in den Nachrichtendienst, um Informationen zu mutmaßlichen Terroristen zu sammeln. Die größte Gefahr für die USA ist Terrorismus im eigenen Land. Und da ist es eigentlich zu erwarten, dass die USA Informationen zu internationaler Kommunikation sammeln und vielleicht sogar versuchen, Telefongespräche abzuhören, um zu sehen, ob es Verbindungen zum Terrorismus gibt.
Fear of homegrown terror now is the number one security threat in the United States.
Google, Apple und Facebook sagen, sie hätten nichts vom Zugriff der NSA auf ihre Server gewusst. Glauben Sie das?
Ich finde das schwierig zu verstehen. Ich weiß natürlich auch nicht genau, was geschehen ist. Ich fände es jedenfalls schockierend, wenn die Daten so vieler Unternehmen angezapft worden wären, ohne ihr Wissen. Ich meine, diese Unternehmen haben hohe Firewalls. Sie müssten derartige Zugriffe eigentlich bemerken.
Sie sind schockiert, sagen Sie. Sind denn diese Datensammlungen noch legal?
Well, according to the White House, they are arguing that this falls into the realm of legality.
Laut dem Weißen Haus fallen die Aktionen in den Bereich der Legalität. Die USA berufen sich auf den Artikel 215 des Patriot Acts, der den USA das Recht gibt, solche Informationen zu sammeln im Namen der nationalen Sicherheit.
Ein amerikanischer Experte hat die Praxis der NSA mit jener der Stasi in der DDR verglichen. Ist die USA ein Überwachungsstaat geworden?
No, I don't think the United States is at that level yet. I think that the citizens of the United States are going to push back.
Ich glaube nicht, dass die USA dort angekommen sind. Die US-Bürger werden das zu verhindern wissen. Es gibt eine riesige Lobby in den USA, die dagegen kämpft, dass die Regierung sich Zugang zu privaten Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger verschafft. Man muss aber auch sehen, dass viele Bürger sich quasi selber gläsern machen, indem sie viele persönliche Informationen freiwillig ins Netz stellen. Es ist zu erwarten, dass Geheimdienste diese sammeln. Ich schätze, 90% der Informationen sind im Internet frei zugänglich. Ich bezweifle, dass die zusätzlichen geheimen Aktionen unter dem Patriot Act da viel mehr Nutzen bringen.
Die Regierung in Washington sagt, sie müsste diese Informationen sammeln, um Terroranschläge zu verhindern. Stimmt das?
I would argue that they can sometimes help making the linkages to terrorist groups overseas, and if that does help stop further terror on US soil, I don't.
Ich denke, die Überwachung hilft manchmal, den Zusammenhang zu terroristischen Gruppen in Übersee herzustellen, und das kann tatsächlich Terrorismus auf amerikanischem Boden verhindern. Weniger verstehe ich die Heimlichtuerei rund um das Prisma-Programm, mit dem die NSA die Internetfirmen anzapfte. Die Öffentlichkeit hat ein Recht, mehr darüber zu wissen und wie groß es ist. Ich glaube, dass die Obama-Administration hier nachgeben wird, denn die Öffentlichkeit wird Transparenz verlangen.
In the future, they will disclose more information. I think the public will demand it.
Das würde aber das Sammeln von Daten erschweren, denn dann könnten Terroristen ja einfach die entsprechenden Websites nicht mehr benutzen.
That's correct. If you look at the new kind of encryption services that exist, the terrorists are like a water. They are very malleable. They can change in their form from water to ice.
Das stimmt. Auch wenn man die neuen Verschlüsselungsdienste anschaut, sind Terroristen fähig, verschiedene Aggregatzustände anzunehmen. Sie können sich vom Wasser zu Eis verwandeln. Sie werden immer neue Wege finden. Internetmagazine wie das Inspire-Magazin lehren zukünftige Terroristen, wie man im Internet Nachrichten verschlüsselt und wie man der Kontrolle der Geheimdienste entwischen kann.
Christina Schori-Liang ist Politologin am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Embryos, die durch künstliche Befruchtung entstehen, sollen noch im Reagenzglas auf ihre Gene untersucht werden können. Nur die gesunden Embryonen sollen schließlich eingepflanzt werden. Der Bundesrat will diese Präimplantationsdiagnostik erlauben. Allerdings nur im Ausnahmefall, nur bei Eltern, die eine Veranlagung haben für schwere Erbkrankheiten. Mediziner halten die Regelung für nicht praktikabel. Geraldine Eicher.
In Belgien, Holland, Schweden oder Frankreich können Schweizer Eltern Mediziner bitten zu tun, was hier nicht erlaubt ist. Sie können im Rahmen einer künstlichen Befruchtung Embryonen auf Krankheiten und Anomalien untersuchen lassen. In der Schweiz war das bisher tabu, erlaubt werden soll es auch in Zukunft nur bei wenigen Erbkrankheiten. Bei Muskelschwund etwa oder zystischer Fibrose. Dann, wenn das Leben massiv verkürzt wäre, wenn keine Medizin gegen die Schmerzen helfen könnte. Es sei ethisch keine einfache Entscheidung gewesen, sagt Gesundheitsminister Alain Berset.
Der Bundesrat hat für die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik restriktive Rahmenbedingungen festgelegt. Für die Früherkennung spontan auftretender genetischer Störungen bleibt sie weiterhin verboten.
Heute dürfen bei einer künstlichen Befruchtung 3 Embryonen pro Zyklus im Reagenzglas entwickelt werden. Weil erblich vorbelastete Paare wesentlich schlechtere Chancen auf einen gesunden Embryo haben, sollen sie künftig 8 Embryonen in vitro entwickeln lassen dürfen. Diese Regelung stößt bei Medizinern auf Widerstand, etwa bei Christian de Gaeter von der Schweizerischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin.
Für bestimmte genetischen Erkrankungen kann das ausreichend sein, aber für eine ganze Reihe von schweren genetischen Erkrankungen ist diese Anzahl nicht ausreichend.
Denn es besteht das Risiko, dass kein gesunder Embryo unter den 8 ist. Die Paare hätten dann vergebens eine teure, psychisch belastende Untersuchung machen lassen. Kritisch beurteilt er auch, dass der Bundesrat die vorgeburtliche Untersuchung nach wie vor strenger regelt als die Untersuchung im Mutterleib. Trisomie 21, etwa bekannter als Down-Syndrom, darf auch in Zukunft nicht per Gentest am Embryo festgestellt werden. Per Pränataldiagnostik am ungeborenen Kind im Mutterleib aber schon. Ein großes Problem, sagt Bruno Imthurn von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Der Genetiker, der würde mir sagen dann, ich habe das schon immer gewusst, nur ich durfte es dir nicht sagen, weil mir das Gesetz verbietet.
Die Folge für die Mediziner?
Wir würden jetzt Embryonen zurückgeben, von denen wir ja in Anführungszeichen wüssten, dass sie sich nicht weiterentwickeln können.
Die Folge für die Frauen, ihnen würde allenfalls ein Embryo eingepflanzt, der gar nicht überlebensfähig ist. Oder sie würden während der Schwangerschaft von der Krankheit des Kindes erfahren und vielleicht eine Abtreibung wünschen. Ja, reagiert Gesundheitsminister Alain Berset, aber eine weitergehendere Lösung hätte auch die Möglichkeiten für die Pränataldiagnostik am Kind im Mutterleib deutlich erweitert. Das sei aus ethischen Überlegungen nicht gewünscht und auch politisch nicht gewollt. Der Bundesrat habe den Embryo stärker schützen wollen, denn er brauche stärkeren Schutz, erklärt Gesundheitsminister Berset.
Wir haben betrachtet, dass das Embryo einen besonderen Schutz braucht, noch stärker als das Fötus, weil es noch plus vulnerable.
Während gewissen Medizinern die Regelungen also nach wie vor zu restriktiv sind, sind sie vorab für christliche Organisationen zu larsch. Genau deshalb habe der Bundesrat einen Kompromiss gesucht, sagt Alain Berset. Ob der Kompromiss mehrheitsfähig ist, wird sich spätestens an der Urne zeigen.
Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. BlackRock hat unheimlich viel Kapital und unheimlich viele Informationen. BlackRock ist nicht nur der größte Vermögensverwalter der Welt, sondern berät auch viele Regierungen. Chef und Gründer des Finanzriesen ist Larry Fink. Er präsentierte heute am Swiss Economic Forum in Interlaken seine Anlagestrategie und seinen Blick auf die Welt. Im Publikum 1200 Unternehmerinnen und Wirtschaftsredaktorin Barbara Widmer.
BlackRock, das ist die Finanzfirma, die die Schweizer Nationalbank beraten hat, als sie von der UBS die giftigen US-Hypothekenpapiere übernahm. Und bei BlackRock hat Philipp Hildebrand angeheuert, nachdem er als Nationalbankpräsident zurücktreten musste. Spätestens Hildebrands Einstieg machte den weltgrößten Vermögensverwalter auch hierzulande bekannt. BlackRock verwaltet rund um den Globus 3.700 Milliarden Franken. Beispielsweise Gelder von Pensionskassen. Auch in der Schweiz hat der US-Finanzriese mittlerweile 33 Milliarden angelegt und ist damit zum größten Schweizer Aktionär aufgestiegen. BlackRock-Chef Larry Fink präsentierte den Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmern in Interlaken einen hoffnungsvollen Ausblick.
So I'm very positive on the world economies over the next 15 months. I'm not here to suggest it's not going to be simple. But I do believe we have a US economy that's going from strength to strength.
Er sei optimistisch für die Weltwirtschaft in den nächsten 15 Monaten. Es werde zwar nicht einfach, aber die US-Wirtschaft werde sich erholen. und die USA würden mittelfristig wieder zur Konjunkturlokomotive für die Weltwirtschaft. Als langfristig orientierter Investor setze BlackRock jetzt auf Aktien. Jetzt gelte es, in Unternehmen zu investieren, die langfristig Arbeitsplätze schaffen. Nur so komme die Wirtschaft auch in Europa wieder in Schwung. Und nur so sei es möglich, in 30 bis 40 Jahren die Renten zu finanzieren.
For today, risk creates a possible reward for tomorrow.
Wer heute Risiken eingehe, könne morgen die Erträge ernten, rief Larry Fink dem Publikum zu. Während er in Interlaken ausführlich über seine Anlagephilosophie berichtete, gab er sich zugeknöpft, was sein Beratungsgeschäft betrifft. Vom Moderator auf dem Podium darauf angesprochen, wie er den Steuerstreit zwischen der Schweiz und den USA beurteile, wandte er sich.
Well, I'm not as intimately involved in this dispute. Fortunately, I'm not involved in it.
Er sei nicht unmittelbar involviert in diesen Streit. Glücklicherweise sei er nicht involviert, sagte Fink. Ob er die Details tatsächlich nicht kennt, lässt sich nicht überprüfen. Tatsache ist, BlackRock ist bestens vernetzt mit vielen wichtigen Entscheidungsträgern, gerade auch in der Schweiz und in den USA. Denn die Firma berät immer wieder Regierungen und andere Institutionen in wichtigen Finanzfragen. Heerscharen von Analysten stehen bei BlackRock bereit, um auch komplexeste Sachverhalte in kürzester Zeit zu analysieren und zu bewerten. Dank dieses Expertenwissens stieg BlackRock im Zuge der Finanzkrise zum gefragten Berater rund um den Globus auf. Die so gesammelten Informationen sind von unschätzbarem Wert. Immer wieder wird die Firma deshalb als unheimlicher Riese kritisiert. Vor allem auch, weil es Ziel- und Interessenskonflikte gibt zwischen ihrem Beratungsgeschäft und dem Investment-Business. Darauf angesprochen, winkt Larry Fink ab.
We have to be consistent with every individual and every company and every government. There cannot be any change in behavior with our small investors to our large investors, and we treat every client with the same structure, with the same dignity. We don't have those conflicts.
Man behandle alle gleich, Individuen, Unternehmen oder Regierungen, gleichgültig ob groß oder klein. Alle erhielten den gleichen Service. Es gebe keine Konflikte, betont der BlackRock-Chef. Aber sicher ist, dank weltumspannender Geschäfte hat sich seine Firma einen Wissensvorsprung erarbeitet, von dem kleinere Investoren nur träumen können. Und Informationen sind Gold wert.
Barbara Widmer vom Swiss Economic Forum. Ein Dossier zum Swiss Economic Forum finden Sie übrigens bei uns auf dem Internet unter srf.ch. Die US-Medien sprechen von einem Treffen der Giganten. Auf einem prächtigen Anwesen in Kalifornien treffen sich heute und morgen die beiden mächtigsten Politiker der Welt, US-Präsident Barack Obama und Chinas neuer Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dass der Staatsbesuch nicht im Weißen Haus, sondern auf einem Anwesen mit 11 künstlichen Seen, mit eigenem Golfplatz und Picassos an den Wänden stattfindet, hat mit dem Ziel des Besuchs zu tun. Xi Jinping und Barack Obama, so die Hoffnung, sollen einen persönlichen Draht entwickeln und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen verbessern. Wie es um die steht, weiß Thomas Finger. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit China, früher für das Außenministerium, heute als Professor am China Institute der Universität Stanford. Priscilla Imboden hat ihn getroffen.
Wer ist Xi Jinping? Das ist derzeit die große Frage in den USA. Thomas Finger sagt dazu:
We really don't know yet. That will be an important aspect of this summit meeting for President Obama, President Xi to take the measure of one another.
Wir wissen es nicht. Das ist ein wichtiges Ziel des Gipfeltreffens, dass Obama und sein chinesischer Amtskollege sich kennenlernen, sehen, was da ist, ohne Redetexte, ohne Teams, die sie mit Papieren zudecken. Xi Jinping hat gesagt, er wolle das Verhältnis mit den USA auf eine neue Basis stellen. Das deutet Thomas Finger so.
Well, I think the simple explanation is to challenge the realist international school of thought that rising powers inevitably challenge clash with the existing status quo powers.
Xi will das herrschende Denkmuster widerlegen, das besagt, eine aufsteigende Macht werde eine bestehende unweigerlich in Frage stellen. Thomas Finger sieht das auch deswegen so, weil er sich stets für Kooperation statt Konfrontation mit China ausgesprochen hat. Ist es also falsch zu sagen, China und die USA seien Rivalen?
If we thought of one another as rivals, it's hard to imagine that the US would have pursued the policies it has over the last 40 years of facilitating, assisting.
Die USA hätten seit den ersten offiziellen Kontakten unter Nixon vor 40 Jahren eine Politik verfolgt, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu begleiten und fördern, im Gedanken, dass eine friedliche, starke Partnerschaft im Interesse beider sei. Die USA strebten in China Wandel durch Öffnung an, sagt Thomas Fingar.
From a US perspective, it's certainly moving in a positive direction. I think it will continue to move in a positive direction.
China bewege sich aus Sicht der USA in die richtige Richtung. Das Land werde toleranter gegenüber seinen Bürgern, respektiere Menschenrechte stärker als früher. Vielen ginge das zu wenig schnell. Doch die Beispiele Taiwans und Südkoreas zeigten, dass ein friedlicher Wandel hin zu einer lebendigen Demokratie gelingen könne. Barack Obama führt deshalb diese Politik der Partnerschaft weiter. Er versucht, seine Außenpolitik sogar stärker auf Asien auszurichten als frühere Präsidenten. Seine erste Amtsreise führte ihn nach Peking. Doch das Verhältnis zwischen China und den USA ist auch von einer großen Portion Misstrauen geprägt. China missfällt die Übermacht der US-Streitkräfte. Jede Bewegung von Kriegsschiffen in den umliegenden Meeren beäugen die chinesischen Führer argwöhnisch. China rüstet derzeit massiv auf. Das gibt wiederum in den USA zu denken. Thomas Fingar sagt,
China hasn't provided a very good explanation for why it is doing what it is doing, just that it has a right to do it.
China habe keine gute Erklärung dafür geliefert, außer dass das seine eigene Entscheidung sei.
So we got to work out rules of the road here and the need to increase military to military.
Da brauche es Regeln. Direkte Kontakte zwischen den Militärs beider Seiten seien dringend nötig. Er hoffe, dass darüber am Spitzentreffen auch gesprochen werde. Ein weiteres Thema, das derzeit in den USA für rote Köpfe sorgt, ist die Cyberspionage. Sie übertreffe das übliche Maß der Staatsspionage, sagt der frühere Geheimdienstchef.
The problem with the cyber attacks from China are overwhelmingly theft. Theft of intellectual property. Companies have had it.
Es handle sich um Diebstahl an geistigem Eigentum. Das sei ein Problem. Die Wirtschaft, die stets beschwichtigend und stabilisierend gewirkt habe, im Auf und Ab der Beziehungen mit China, habe nun genug. Sie setze die US-Regierung unter Druck, etwas zu unternehmen. Das wird Obama am Treffen mit Xi auch ansprechen. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Was sonst noch auf der Agenda steht, ist offen. Obamas Berater betonen, es gehe darum, sich persönlich näher zu kommen. Dann nämlich funktioniere die Diplomatie am einfachsten.
Aus Kalifornien, Priscilla Imboden. Wir haben es gehört, wichtig für die ganze Welt ist das chinesisch-amerikanische Verhältnis, aber eben auch von Misstrauen geprägt. Dabei ist der offizielle Blick Chinas auf die USA ein ganz anderer als der Blick der Bevölkerung. Aus Peking, Osmov.
In China haben die kommunistischen Herrscher etwas von ihren kaiserlichen Vorgängern abgekupfert. Sie stellen bei Amtsantritt ihre Regentschaft unter eine offizielle Devise, eine Art Slogan, der programmatisch ausdrücken soll, was sie zu bewerkstelligen planen. Unter Deng Xiaoping, der vor 35 Jahren die Wirtschaftsreformen einleitete, lautete die Devise «Reform und Öffnung». Klar und simpel und unumstritten, auch weil es bald einmal tatsächlich fast allen wirtschaftlich besser ging. Das Motto, eine harmonische Gesellschaft aufbauen, unter dem letzten Staats- und Parteichef Hu Jintao hingegen, löste weiterum Spott aus. Zu offensichtlich war, dass unter seiner Herrschaft das genaue Gegenteil geschah, dass die Kluft zwischen arm und neu superreich immer breiter wurde und dass von einer sozialen Harmonie nicht die Rede sein konnte. Unter Xi Jinping, seit Ende letzten Jahres der neue starke Mann, gilt die Devise Chinas Traum. Laut Xi soll sich die Nation erneuern und wieder zu einer Großmacht aufsteigen. Das kam in der Bevölkerung vorerst recht gut an. Zum einen ist es eine einfach verständliche Parole, zum anderen, wer soll etwas dagegen haben, wenn sein Land sich auf dem aufsteigenden Ast befindet? Doch in letzter Zeit kam Gegenwind auf. Vor allem wohl darum, weil das Pekinger Parteisprachrohr, die Volkszeitung, eine penetrante Kommentarserie zum Thema startete. Die Serie hatte offensichtlich vor allem ein Ziel, nämlich den ziemlich unübersehbaren Umstand zu bestreiten, dass Xi beim Ausrufen seines China Dream eine begriffliche Anleihe beim American Dream gemacht hatte. Kurz vor Aufbruch des Staatschefs zur Reise nach Amerika behauptete eines dieser Belehrstücke, der China Dream sei gut und edel, weil er auf kollektivem Bewusstsein basiere und nach dem Nutzen für das Gemeinwohl trachte. Der American Dream dagegen sei übel, weil er sich auf extremen Egoismus stütze und einzig auf individuelles Wohlergehen abziele. Da platzte vielen der Millionen von Chinesen, die mittlerweile regelmäßig ihre Meinung per Mikroblog im Internet kundtun, der Kragen. Manche Reaktionen waren ultra kurz, aber beißend ironisch.
Ja, genau getroffen, du Schreiberling. Wir wissen doch, dass alles in China wunderbar ist und alles Amerikanische grauenvoll.
Ein anderer Blogger bekannte schnippisch:
Ich gehöre klar zu denjenigen, die auf chinesischen Betten schlafen und dabei den amerikanischen Traum träumen.
Viele legten polemisch, aber überzeugend genau dar, wo sie der Schuh drückt.
Ich träume davon, saubere Luft zu atmen, sauberes Wasser zu trinken, ungiftigen Reis zu essen, einen guten Studienplatz auch ohne Vitamin B zu bekommen, ohne Angst vor einer Zwangsenteignung zu schlafen, kritisieren zu dürfen, ohne dafür ins Arbeitslager zu kommen, beim Arztbesuch nicht vor Angst vor der Rechnung noch kränker zu werden. Ich kann von so vielen Dingen nur träumen, dass ich schlicht keine Zeit habe, deinen hirnverbrannten chinesischen Traum zu träumen.
Und zahllose zogen mit fast genau den gleichen Worten ein für die Herrscher besonders hartes Fazit.
Mein chinesischer Traum ist es, nach Amerika auszuwandern.
Auf die Welle der Kritik reagierte die Volkszeitung mit einem eigenen Blog-Hinweis. Die Kritiker, hieß es da, könnten keineswegs für sich beanspruchen, die Ansichten des Volksganzen auszudrücken. Genau das allerdings können allem Anschein nach auch die Parteischreiber immer weniger für sich in Anspruch nehmen. Zweifellos, viele Chinesen sind stolz darauf, dass China wirtschaftlich stärker geworden ist und auch außenpolitisch-militärisch immer mehr an Gewicht gewinnt. Trotzdem, in Bezug auf Wunschträume und Lebensgefühl haben Chinas kommunistische Herrscher bisher nichts entwickelt, das sich mit dem American Dream messen könnte. In anderen Weltgegenden mag Amerikas Ansehen am Verblassen sein. Für Chinas Bevölkerung aber gelten die USA immer noch als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Urs Morf aus Peking. Es ist 18.33 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem erstaunlich gewöhnlichen Pakistan und den erstaunlich gefährlichen E-Bikes. Vor knapp einem Monat haben die Pakistanerinnen und Pakistaner ein neues Parlament gewählt. Ein ganz normaler Vorgang. So normal, dass ihn viele nicht zusammenbringen mit ihrem Bild von Pakistan als Land der Islamisten und Terroristen. Dabei ist Pakistan viel normaler, als ihr denkt, sagt Mohsin Hamid. Der Schriftsteller wurde mit seinem Buch »Der Fundamentalist, der keiner sein wollte« weltberühmt. Karin Wenger hat ihn zu Hause in Lahore besucht.
Im Haus von Mohsin Hamid herrscht an diesem Abend Ausnahmezustand. Leere Gläser und Stühle stehen herum, Teppiche liegen zusammengerollt übereinander. Mohsins Onkel ist gestorben, die letzten Trauergäste verlassen das Haus. Nicht Terror und Bomben, sondern Beerdigungen, Hochzeiten, Geburten im Übermaß, das sei der normale Alltag in Pakistan, sagt der 41-jährige Schriftsteller. Er lebt wie viele in Südasien gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Frau und den beiden Kindern im selben Haus. Jetzt sitzt er konzentriert im Arbeitszimmer seines Vaters, eines emeritierten Professors. Die Haare Millimeter kurz geschnitten, den schmalen Mund zu einem Grinsen verzogen, bereit sofort und sehr präzise Vorurteile zu entkräften. Zum Beispiel Pakistan, das Terrorland. Dieses Image habe Pakistan vor allem den Medien zu verdanken.
The news business is part of the entertainment business.
Das Nachrichtengeschäft ist Teil des Unterhaltungsgeschäfts. Pakistan mit seinen Nuklearwaffen und Taliban ist ein gutes Beispiel dafür, wie Angst verkauft wird. Sicher, sagt Mohsin Hamid, Terror sei auch eine Realität in Pakistan. Seit 2001 kamen 40.000 Pakistaner bei Terrorangriffen ums Leben. Natürlich sei das ein Problem, aber...
But is it such an unusual problem? Even counting those 40,000, the murder rate in South Africa is probably 10 times Pakistan.
Ist das so ungewöhnlich? In Südafrika wurden in derselben Zeit wahrscheinlich 10-mal so viele Leute von kriminellen Gangs umgebracht. Aber Südafrika gilt nicht als Terrorland. Und in Mexiko kamen doppelt so viele Menschen im Drogenkrieg um. Ungerechte Gesellschaften bringen eben Gewalt mit sich. Den Alltag in solchen Gesellschaften hat der Autor in seinen bisher 3 Büchern präzise beschrieben. Sein erstes Buch, Mod Smoke, dreht sich um das Leben von Mittelklasse-Jugendlichen in Lahore, um Sex und Drogen. Ein Tabubruch im konservativen Südasien. In seinem zweiten Buch, Der Fundamentalist, der keiner sein wollte, erzählt er die Geschichte eines jungen Pakistaners, der an der Elite-Universität Princeton studiert und sich danach in der internationalen Finanzwelt bewegt. Der 11. September und die darauf folgende Fremdenfeindlichkeit treiben ihn in eine Identitätskrise. Mohsin Hamid stammt selbst aus einer gut situierten Mittelklassefamilie aus Lahore. Auch er verließ, wie der Protagonist in seinem zweiten Buch, Pakistan, um in Princeton zu studieren. Später arbeitete er für Consultingfirmen wie McKinsey in New York und London. Erst seit 4 Jahren widmet er sich nun hauptberuflich dem Schreiben. Seine Bücher seien jedoch keine Autobiografien, sagt Hamid.
They could be friends of mine or cousins. They're the kinds of people that I know well.
Meine Figuren in meinen ersten beiden Büchern könnten Freunde von mir sein oder Cousins, Leute, die ich gut kenne. In meinem dritten Buch, So wirst du stinkreich im boomenden Asien, schreibe ich über eine sehr viel größere Bevölkerungsschicht. Ein sehr armer Junge aus einem Dorf zieht in die Stadt, weil er hofft, hier reich zu werden. Er wächst zum Teenager heran und wird Teil einer bewaffneten Studentengruppe und später muss er sich im korrupten Dschungel der Unternehmer zurechtfinden. Der Junge, den wir als Leser durch sein ganzes Leben begleiten, bleibt namenlos, genauso wie alle anderen Protagonisten oder die Stadt, in der er wohnt. Absichtlich.
I've used Pakistan as a template, but I want to explore this movement of billions of people to the world's cities.
Ich habe Pakistan und meine Heimatstadt Lahore als eine Art Schablone gebraucht, um damit ein universelles Problem aufzuzeigen. Die Bewegung von Milliarden von Menschen dieser Welt in Richtung Städte. Städte als Hoffnungsträger und gleichzeitig harte Orte, um zu überleben. Städte wie Lahore, Rio oder Mumbai. Mohsin Hamid war selbst ein halbes Leben lang ein Wanderer. Jetzt ist er froh, wieder in seiner Heimatstadt Lahore und in seiner Großfamilie zu leben. Hier habe er gelernt, über den eigenen Lebenshorizont hinwegzuschreiben, im Gespräch mit den Heerscharen von Straßenwischern, Fahrern und Müllsammlern, die vom Land in die Stadt gekommen sind. Mit jeder Antwort wehrt sich Mohsin Hamid, Pakistan als Ausnahmefall zu begreifen. Und in jeder Antwort versucht er, das Universale in der pakistanischen Problematik hervorzuheben. Migranten beispielsweise seien nicht nur ein Problem Pakistans, sie stoppten auch nicht an den Grenzen von reichen Ländern.
The nation state gave us briefly an illusion that this natural migration was bad and could be stopped.
Wir glaubten, wir könnten natürliche Migration durch Nationalstaaten stoppen. Das war eine Illusion. Wir sind alles Migranten. Auch die Schweiz entstand durch Menschen, die in Wellen kamen. Für Mohsin Hamid spiegelt das die Angst vor dem Wandel. Nur, ist denn diese Angst unbegründet?
The fears are not imaginary, but it is going to happen. Anyway, people are going to move in their billions.
Nein, keineswegs. Die Leute werden kommen und kommen bereits. Es werden Milliarden von Migranten sein. Sie fliehen vor Dürren und Gewalt und dem steigenden Meeresspiegel. Es ist ignorant zu glauben, dass wir sie stoppen können. Unsere Gesellschaften müssen versuchen, die Veränderungen so menschlich und fair wie möglich zu machen. Geschichten erzählen abseits von Schwarz-Weiß-Kategorien.
Zwischenräume schaffen, das Menschliche im Unmenschlichen aufzuzeigen, das sei seine Rolle als Schriftsteller. Er sei froh, sich dabei nicht an das zu halten, was in den Medien als Wahrheit verkauft werde.
Fiction, you know, is a lie. And because it is a lie, you're open to finding truth inside of it.
Fiktion ist eine Lüge, alle wissen das. Und weil es eine Lüge ist, kann jeder seine eigene Wahrheit in einer Geschichte finden. Ein Leser entwickelt Mitgefühl. Vielleicht ist genau das ein sanfterer Zugang zur Wahrheit als die vermeintliche Wahrheit der Nachrichten. Das neueste Buch von Mohsin Hamid erscheint im September auf Deutsch. Wer mehr über das Pakistan der normalen Pakistaner erfahren will, sollte es lesen.
Die Empfehlung von Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Unsere Straßen werden immer sicherer. Die Unfallzahlen sinken seit 40 Jahren schon. Das gilt für alle Verkehrsmittel mit einer Ausnahme: Elektrofahrräder. Der CCS will daher die meist älteren Fahrerinnen und Fahrer von Elektrovelos besser schulen. Max Ackermann besuchte einen Kurs in Frauenfeld.
Walter Ammann ist 76, nicht mehr ganz so gut zu Fuß und doch rasant unterwegs. Der rüstige Senior besitzt nämlich seit kurzem ein E-Bike.
Wir können wieder Ringerberg auf, oder? Weil wir vorher vielleicht müssen laufen und oder ja, wo es streng war.
Herr Ammann ist nicht der Einzige, der die Vorzüge des Elektrofahrrades entdeckt hat. E-Bikes sind schwer im Trend.
Ja, weil es länger ist, man schneller vorwärts kommt.
Es ist noch genial, das Gefühl, das man hat, wenn es hindurch noch einen zusätzlichen Antrieb gibt. Das ist also ganz toll.
Ja, ich tue gerne Velofahren halt. Und der Mann, er hat beide Hüfte operiert und kann es nicht mehr ganz gleich. Und ich hoffe, dann können wir auch eher mit, wenn wir dann miteinander gehen könnten.
Frau Deutsch und die Herren Frey und Hengardner gehören zu den schätzungsweise 55'000 Schweizerinnen und Schweizern, die dieses Jahr ein E-Bike anschaffen. Das sind mehr als 30 Mal so viele wie noch 2005. Jedes siebte neu verkaufte Fahrrad in der Schweiz hat heute einen Hilfsmotor. Für Pendlerinnen und Pendler wird damit der Arbeitsweg bequemer, ältere Leute gewinnen an Mobilität. Aber E-Biken will gelernt sein.
Steigen Sie mal auf. Einschalten. Am besten, wenn man nicht schon fährt.
Neben der Einführung in technische Details bietet der TCS deshalb auch Verkehrstheorie an und praktische Fahrkurse.
Erste Übung. Und das ist einfach grundsätzlich so, dass wir da hinten anfahren tun und dann wirklich möglichst langsam die Kettle noch sich führen bewegen. Und dann da vorne wäre das
Ganze. E-Bikes sind schwerer als normale Fahrräder und man fährt in der Regel schneller, was mit Gefahren verbunden ist, zumal der Altersdurchschnitt von E-Bikern überdurchschnittlich hoch ist. Ein maßgeschneiderter Verkehrsunterricht sei deshalb unbedingt zu empfehlen, sagt der Frauenfelder Kursleiter Lukas Gasser.
Wir haben immer mehr E-Bikes auf der Straße, ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Und speziell diese Altersgruppe, die diese Kurse besuchen, brauchen diese Informationen, damit sie ja einigermaßen sicher auf der Straße unterwegs sind. Ja.
252 Personen sind letztes Jahr mit E-Bikes auf Schweizer Straßen verunglückt. 8 von ihnen tödlich. 2011 waren es erst 2 Todesopfer. Elektrofahrräder sind die einzige Fahrzeugkategorie mit steigenden Unfallzahlen. Lukas Gasser aber will nicht dramatisieren. Ein Teil der Erklärung liege schlicht im Erfolg des neuen Verkehrsmittels begründet.
Wir haben viel mehr E-Bikes auf der Straße. Ich denke, das ist der Hauptgrund, wieso dass wir auch mehr Unfälle haben. Und an dem müssen wir anschließen und wirklich schauen, dass wir auch hier diese Unfallzahlen wieder minimieren können. Ich denke, wir sind mit diesen Kursen auf dem richtigen Weg. Und wir hoffen, dass wir auch hier, wie auch beim Auto oder beim Motorrad, dieses Ziel erreichen können. Ja.
Und dann gehen wir in die Richtung da Schloss.
Die stärkeren E-Bikes fahren bis zu 45 Stundenkilometer schnell. Das sind dann schon richtige Motorfahrräder, wo zum Beispiel auch die Helmpflicht gilt. Alles etwas gewöhnungsbedürftig, bilanziert Werner Frey am Ende des Kurses. Aber eine Hexerei sei E-Bike-Fahren nun auch wieder nicht.
Man muss ein bisschen lernen mit der Schaltung und mit dem Antrieb, da, dass man das ein bisschen koordiniert und ein bisschen gescheit einsetzt. Das ist ein bisschen eine Übungssache, aber sonst ist es eigentlich nicht kompliziert.
Sagt's und braust davon. Locker und fast lautlos, schnell verschluckt, vom ganz gewöhnlichen Verkehrslärm.
Und weg. Das ist gleich auch das Echo der Zeit. Verantwortlich war heute Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Moser. Mein Name Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.